Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Mini-Staffel kehren wir zurück zu den Anfängen unseres Podcasts und der Stadt Wien. Nämlich wir reden darüber, wie Wien überhaupt entstanden ist. In der ersten Folge unserer Staffel haben wir bei den Kelten angefangen und bei dem Wildbach, der Wien den Namen gab, wie wir erfahren haben. Und wann sind wir im Mittelalter gelandet und heute beginnen wir gleich wieder nach Mittelalter. Bevor es aber losgeht, möchten wir uns noch bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die uns via PayPal und Steady finanziell unterstützen. Und das sind die Gabriele F. und die Sabine F. und der Ernst R. zum Beispiel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann kommt doch auf unsere Website www.erzählmirvon.wien. Da steht, wie das geht. Und sonst folgt uns doch auf Facebook und Instagram oder auch abonniert unseren Newsletter. Da steht nämlich auch alles Interessante drinnen, was wir denn so machen. Ja, nun aber zurück ins Mittelalter. Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, das letzte Mal haben wir aufgehört bei der super interessanten Geschichte der guten Ita. Und heute fangen wir an bei einer anderen interessanten, mit einer interessanten Frau, der Agnes. Das war ihre Stiefschwiegertochter, oder?
Nein, nicht Stief, Schwiegertochter. Ganz normal.
Also war einfach ganz normal ihre Schwiegertochter. Wir befinden uns im Jahr?
Wir befinden uns Anfang des 12. Jahrhunderts.
Okay. Und wer war jetzt diese Agnes und warum ist sie für uns und Wien interessant?
Nach dem Tod von Leopold II. Ist sein Sohn Leopold III. Markgraf von Österreich geworden. Jetzt kennen wir ihn ja als Leopold den Heiligen. Mhm. Und da hat es einen Zwist im Kaiserhaus bei den Saliern gegeben zwischen dem Heinrich IV. Gang nach Canossa, Investiturstreit, das ist ja zu erzählen, und seinem Sohn, dem späteren Heinrich V. Mhm. Und der Leopold III. Hat sich auf die Seite des Vaters gestellt. Mhm. Da wäre es zu einer Schlacht gekommen, ich glaube 1106, wenn mich nicht alles täuscht, und in der Nacht ist der Sohn zum Leopold und hat gesagt, lieber Leopold, wenn du nicht kämpfst, sondern abziehst mit deinen Truppen, dann kannst du meine gerade verwitwete Schwester Agnes zur Frau haben. Mhm. Woraufhin der Leopold abgezogen ist und ohne seine Truppen war der alte König
nicht fähig. Also hat sich gedacht, geht sich nicht aus.
Genau, hat also den Kampf aufgegeben und ist dann wenig später gestorben. Interessanterweise genau an dem Tag, an dem der Leopold die Agnes geheiratet hat.
Mhm. Das war keine Liebesheirat, vermute ich jetzt.
Nein, das hat es im Mittelalter, glaube ich, unter hohen Herrschaften ganz sicher nicht gegeben. Nie gegeben. Mhm. Das war, wenn sie dann Liebe dazu gesellt hat, haben sie Glück gehabt. Aber ich weiß gar nicht, ob Liebe diese Bedeutung so wie heute gehabt hat. Aber wurscht, andere Geschichte.
Andere Geschichte. Okay, also die Agnes war verwitwet von einem Staufer, genau. Kaiser?
Agnes, nein, nicht von einem Kaiser, von einem Herzog. Die Agnes war die letzte, war die Tochter vom Salier und die Schwester vom letzten salischen Kaiser. Mhm. Und war verheiratet mit einem Herzog von Schwaben, mit einem Staufer. Und hat mit dem etliche Kinder schon gehabt. Mhm. Und der ist gestorben und sie hat also den Leopold III. Geheiratet, der eben aufgrund dieses Versprechens abgezogen ist. Was ihm dann später, weil du weißt ja, die Habsburger haben dann seine Heiligsprechung sehr stark betrieben. Mhm. Und das ist ihm später als ausgelegt worden als Friedensvermittlung. Also er wollte den Kampf verhindern. Und ist also deswegen abgezogen.
Mhm. Ja, und die Agnes hatte anscheinend offenbar sehr eine gute Mitgift dadurch, durch ihre familiäre Geschichte.
Die Agnes hat natürlich sowohl in den östlichen Marken, so bei Tulln, glaube ich, hat sie irgendwelche Besitzungen gehabt, hat aber auch Besitzungen am Rhein gehabt. Und die Agnes und der Leopold der Dritte, die haben dann etliche Söhne bekommen. Und der älteste der beiden war Heinrich, der spätere Heinrich, der Sohn mir Gott. Der Leopold. Und der Heinrich ist zu diesen Besitzungen, als Verwalter dieser Besitzungen an den Rhein gestellt worden. Und er war Pfalzgraf bei oder Pfalzgraf am Rhein. Und der Leopold der Vierte ist nach dem Tod seines Vaters, der im Übrigen zur Kaiserwahl aufgestellt worden ist, und nachdem der letzte Salier gestorben ist, hätte Leopold der Dritte auch als Kandidat aufgestellt werden können, hat aber angeblich abgelehnt. Auch ein Grund, dass er, weil er hätte keine Chance gehabt, nämlich. Und was ihm auch als Heiligsprechungsgrund ausgelegt worden ist.
Welches und, Wunder hat er eigentlich vollbracht?
Ja, ein Wunder habe ich eigentlich gesucht und habe es nicht gefunden.
Aber der Wunder war, dass er so geschmeidig und opportunistisch war vielleicht.
Geschmeidig war er auf jeden Fall. Welche Heilung er vollbracht hat, ich meine, vielleicht hat er nicht vollbracht, ich weiß es ehrlich gesagt.
Irgendeine Warze geheilt oder so. Oder ein Hühnerauge.
Ja, oder Krankfordern, so wie der selige Karl.
Na gut. Also,
jedenfalls ist der Leopold IV. Sein Sohn gewesen und hat aufgrund eines Streits, das jetzt man gar nicht ausholen kann, ist er dann Herzog von Bayern geworden. Herzog von Bayern gewesen und Markgraf von Österreich. Übrigens haben die schon Markia Austria geschrieben. Also ist Austria schon aufgedacht. Und der ist aber relativ bald gestorben und nachgefolgt ist ihm sein Bruder,
der Heinrich. Der Heinrich.
Ja, so mir Gott, wie wir.
Also der Heinrich, ja, so mir Gott und der Leopold IV. Waren Brüder von den gleichen Eltern. Die waren nicht Stiefgeschwister, sondern die hatten beide die Agnes und den Leopold III. Als Eltern.
Genau, haben aber Halbbrüder gehabt, nämlich Staufer, den späteren Kaiser Konrad. Und der Barbarossa zum Beispiel, der Friedrich Barbarossa, den ja jeder kennt als König, war ein Neffe vom Heinrich dem IV.
Ja, der ja im Untersberg in Salzburg darauf wartet.
Oder im Kiefhäuser, glaube ich. Also der in verschiedensten Bergen wartet der, wie du weißt.
Und mit seinem roten Bart.
Der um den Tisch wächst.
Genau.
Und der war Halbneffe sozusagen vom Heinrich Asomir.
Also die waren gut verbunden.
Die Babenberger waren sehr loyal gegenüber den Staufern.
Naja.
Das heißt, viel später, also erst im 13. Jahrhundert, ein Konflikt zwischen den beiden Friedrichen gegeben. Aber das liegt noch in der Ferne. Und dieser Heinrich ist auf einen Kreuzzug gegangen, zweiten Kreuzzug, der von Bernhard von Clairvaux, dieser Zweck, ja sehr unterstützt worden ist. Und ist dann auf der Rückreise, also der Kreuzzug, das hat irgendwie nicht passt, und auf der Rückreise hat der geheiratet die Nichte vom byzantinischen Kaiser. War das die Theodora Komnena. Und mit der ist er zurück nach Regensburg, wo die residiert haben. Inzwischen ist es wieder zu einer Versöhnung der Parteien in Bayern gekommen und Herzog und dem Babenbergern ist faktisch der Herzogs die Herzog
das Würde.
Herzog Bayern oder die Herzogswürde Bayern wieder abgenommen worden. Jetzt hat man aber nicht ganz einfach sagen können, pass auf, du bist kein Herzog mehr, du bist wieder Markgraf, obwohl die Markgrafen sehr viele Freiheiten gehabt haben, sondern man hat also Österreich zum Herzogtum erhoben. Und damit von Bayern getrennt, weil als Markgraf war ja ein Teil von Bayern, hat die Marken im Osten verteidigt. Als Herzog hat er ein eigenes Herzogtum gehabt und da ist Österreich selbstständig geworden.
Das war das Privilegium Minus.
Hat das Privilegium Minus bekommen mit verschiedensten Privilegien eben. Und unter anderem war sehr wichtig die Libertas Affectandi und die hat bedeutet, dass sich das Herzogspaar den Nachfolger oder die Nachfolgerin ganz gut selbst aussuchen darf.
Cool.
Allerdings nur für dieses Baal gegolten, die dann aber eh Kinder gekriegt haben. Und diese zurück und dann das erste Mal nach Wien kommen. Also ich meine, sie werden nicht das erste Mal gewesen sein, aber sie haben Wien, hat der Heinrich IV. Als Herzogssitz erwähnt.
Cool. Ja, also quasi eigentlich auf, wie sagt man da, auf nicht grüner Erde oder sowas, wie sagt man da, wenn man irgendwie so vollkommen eine Stadt neu macht?
Nee, war ja nicht neu, weil das waren ja die römischen Mauern waren da, also das war ja das alte Wien-Dobonen, oder?
Ja, aber hätte irgendwie eine andere Stadt nehmen können, die schon ein bisschen eine Infrastruktur hat.
Nee, das waren zwei Kirchen da. Es war die Ruprechtskirche da, rund um die Ruprechtskirche war der Kienmarkt und es war die alte Peterskirche da und rund um die Peterskirche, also rund um den Platz war der Wittmarkt.
Also was heißt Kien und Witt?
Na, Kien, da hat man Kienspäne, du weißt ja, diese in Pech getauchten Fackeln sozusagen, die man für Leuchten verwendet hat. Und Witt ist Holz, beziehungsweise Holzkohle. Da ist dann der heutige Kohlmarkt der Wittmarkt geworden. Und der heutige Kohlmarkt geht ja auf Holzkohle, der Name zurück. Ne? Ja, und die sind halt nach Wien und haben, er hat aus Regensburg die Schotten, die irischen Mönche, die Schotten mitgebracht. Und hat das Schottenstift gestiftet, das Reich bestiftet, die sind auf das hinauf, mit Kloster Neuburg in einen Konflikt gekommen. Kloster Neuburg, ja gegründet von, also nicht gegründet, sondern ausgebaut vom Leopold III., was ist Schleierlegende und so weiter.
Agnes Schleier, anschauen.
Und hat eine Pfalz am Hof gebaut.
Eben was heißt das? Pfalz ist ein Hof, also ein Gebäude oder was?
Ist die Burg, also die Herzogsburg, wo leider Gottes heute also lauter Gebäude stehen, dass man faktisch nicht irgendwie erforschen kann. Also in situ. Ja, und die haben aber gelebt innerhalb der römischen Mauern. Es war also ganz klein Wien. Es hat dann sozusagen erste Vorstädte gegeben, die hat man Luppen genannt. Und da haben wir, das sind zwei bekannt, die Kumpfluke und die Schauflerluke. Das waren so kleine, ganz wunzig kleine, wie vielleicht Schrebergärten. Und die Luken waren Gässchen in diesen Ansiedlungen. Kumpfgassen kennst du vielleicht zwischen Schulerstraßen und Singerstraßen. Und die Schauflergassen sowieso, also bei der Burg. Ja, Herrengassen eine und die Schauflergassen ist die vom Michaelerplatz weg. Ne?
Ja, diese winzige.
Ja, relativ klein, mit dem teuersten Italiener aller Zeiten war er zumindest einmal. Aber
der.
Okay.
Ja. Gibt es denn noch den Italiener?
Ja, ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir dort einmal vor vielen, vielen Jahren ein Glas Chianti gekauft haben und das hat. Ich glaube, 60 Schilling damals in der Schule. Das ist so ein Wahnsinnspreis.
Naja, na, in so einer antiken Lage.
Ja, vielleicht deswegen. Also auf jeden Fall ist Wien, man weiß von der Theodora Komnena, an und für sich nicht sehr viel, aber Wien ist in Dokumenten, Wien-Topolis zum Beispiel damals genannt. Es sind Griechen ganz sicher mit ihr nach Wien gekommen. Und der Otto von Freising hat dann angefangen mit seinen Erforschungen, ja, und mit seinen Schriften über die Familie. Also das ist schon auf sie zurückzuführen.
Das finde ich total interessant, dass eine Griechin.
Die waren. Und was sehr gerne erzählt wird, ist, du kennst ja Heia Popeia.
Es raschelt im Stroh. Und das Schlaflied.
Es geht auf sie zurück und geht auf ein altes griechisches Wiegenlied zurück, Schlafe mein Bübchen, Eidem Peimu, oder wie man das ausspricht. Ja, ob Legende, ob Wahrheit, wer weiß das schon.
Wer weiß das schon, Theodora. Aber, na gut, aber wir sind jetzt ungefähr wann? Im Jahr um 1200 oder was?
1156 war, bis eben, da haben die 1156 kannst du, entschuldige, faktisch als, ich möchte nicht sagen Geburtsstunde, aber, entschuldige, als Da sind die Babenberger wirklich nach Wien. Da sind sie Wiener geworden.
Okay. Ja, und wie ist es dann weitergegangen?
Naja, wie ist es dann weitergegangen? Dann haben die einen Sohn gekriegt, den Leopold den V., der auf einen Kreuzzug gegangen ist mit seinem Verwandten, dem Staufer Friedrich Barbarossa, dem Sohn, dem Kaiser. Und die sind nach Akkon gezogen, ins Heilige Land. Und am Weg dahin wissen wir ja, dass der Barbarossa im Fluss Salew gebadet hat, dabei ertrunken ist. Und vor Akkon ist dann sein Sohn auch gestorben und der Leopold der V. war faktisch der höchste, der höchstrangige Befehlshaber aus dieser Gruppe aus dem deutschsprachigen Raum. Und dort vor Akkon gelegen ist noch der Philipp II. Von Frankreich und Richard Löwenherz von England.
Aus England. Akkon ist ungefähr im Norden von Israel.
Genau.
Ja, heute.
Und, wobei der Richard Löwenherz noch, glaube ich, bis dort war, noch, ja, ich wusste, wo er schon König war, dann nicht, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist diese Geschichte, du kennst es, Schlacht bei Akkon, von Leopold, erzähl sie mir, du hast das sicher in der Schule.
Naja, jedenfalls, die Geschichte war, also ich weiß nur, wie es ausgegangen ist. Also furchtbares Blutgemetzel, die quasi Christen, die zugezogenen Christen quasi haben gewonnen. Und wie dann alles vorbei war, hat sich der Leopold der V. die Schärpe vom Oberkörper gerissen und da war ein weißes Band in diesem blutgetränkten, in dieser blutgetränkten Uniform, sage ich jetzt mal. Und dann hat er sich gedacht, hey, coole Flagge, mache ich doch mal mein Land rot-weiß-rot.
Genau, das haben wir alle noch gelernt, aber rot-weiß-rot ist eigentlich wirklich in Wirklichkeit erst unter Friedrich dem Streitbahn, also das war so 1240. Aufgekommen. Also,
und vor allem, was ich an der Geschichte immer ein bisschen komisch gefunden habe, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Finger irgendwo schneidet und es blutet und es tropft auf, sagen wir mal, eine weiße Leinenhose, dann ist es ziemlich schnell braun. Also eigentlich müsste die österreichische Flagge braun-weiß-braun sein.
Okay, darüber würde ich jetzt nicht debattieren.
Naja, also nur so, also wenn wir es wirklich, eben deshalb kann diese Legende gar nicht zustimmen.
Okay.
Glaube ich.
Also es ist immer eine Legende.
Ja.
Und der ist dann zurück. Ja, und der wollte auch seine Fahne nach dem Sieg aufpflanzen, wie also der Kaiser, wie der Franzose und der Engländer, wie die Könige. Und der Richard Löwenherz hat also gefunden, erstens einmal hat der Leopold zu wenig getan für den Sieg und zweitens ist er kein König, also ihm nicht ebenbürtig. Und hat angeblich die Fahne runterreißen lassen und in den Stadtgraben werfen lassen, die
bitte. Ich meine, es ist kein Wunder, dass sich die Österreicher und die Briten nie so ganz grün waren.
Ist das so?
Naja, ich finde, es hat erstaunlich wenige dynastische Heiraten zwischen Briten, also zwischen dem englischen Königshaus und dem Habsburgern gegeben, im weiteren Verlauf dann.
Hat es wenig gegeben, aber der Maximilian I. zum Beispiel hat ein Plantagenet in seinem Stammbaum. Die Philippa von Lancaster.
Aber die kam auch über die, über seine Mutter.
Ist über die
Na gut, aber zurück zu Richard Löwenherz. Was hat der mit Wien zu tun?
Ja, und der Leopold ist wutentbrannt abgereist von Akkon, ist nach Haus und der Richard Löwenherz ist dann auch nach Haus, weil der hat inzwischen erfahren, dass sein Bruder, der König John, du weißt ja die ganzen Geschichten.
John Lackland.
Und
außerdem hat er einen Auftritt im Robin Hood Film gehabt.
Hat er müssen, ja, wahrscheinlich. Und ist, hat Schiffbruch erlitten, übrigens auf einer Insel vor Dubrovnik, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, die nachher der Kronprinz Rudolf seiner Frau als Morgengabe geschenkt hat, Lacrima. Also wurscht. Und der ist über Land, musste er dann weiter und ist in einer Vorstadt von Wien, in Erdberg, erkannt worden. Gefangen genommen.
Warum man ich nehme an, bei dem Busbahnhof, oder?
Nicht beim Busbahnhof, sondern bei der Apostelkirche. die es aber damals noch nicht gegeben hat.
Wo ist das ungefähr?
Erdberger Straßen Nummer, was jetzt? Apostelgassen, wo die Apostelgassen auf die Erdberger Straßen stößt, in etwa.
Also circa ungefähr Kardinal-Nagelplatz in der Gegend.
Ja, ein bisschen mehr stadteinwärts, aber in etwa. Und man weiß nicht warum, manche sagen, er hat einen Ring gehabt an dem. Man darf nicht vergessen, da werden bestimmt auch Leute in dem Wirtshaus gewesen sein, die auf den Kreuzzügen mit waren. Mhm. Hätten ihn ja ganz einfach erkennen können. Ne?
Mhm. Also, ich dachte, der Arsch hat unsere Fahne da in den Graben geworfen.
Zum Beispiel. Und er ist auf jeden Fall vor den Herzog gebracht worden, der hat ihn nach Dürnstein gebracht. Der hat ihn ja als Geisel genommen für den Kaiser, für den Kaiser Heinrich, mit dem der Richard Löwenherz in Feindschaft gelebt hat. Kurz und gut haben die Engländer a King's Ransom aufgebracht. Mhm. Und hauptsächlich die jüdischen Bewohner und haben die in einer großen Kiste zum Kaiser bringen lassen und die im Übrigen in Salisbury jetzt noch aufbewahrt ist. Mhm. Und der Babenberger hat, ich glaube, ein Fünftel vom Lösegeld bekommen. Also das geht, manchmal liest man 5000 Kilo Silber, manchmal 12.000 Kilo, egal, wurscht.
Also urviel Kohle, also eben nicht Kohle, sondern Gold oder Silber.
Silber. Und von diesem Geld konnte er erstens den Graben zuschütten lassen, den Stadtgraben von den Römern, mhm. und konnte die Mauern, also es ist zur ersten Stadterweiterung gekommen.
Also Leopold der V. hat quasi mit diesem englischen Geld Wien aufmotzen lassen.
Und immer wenn die Engländer über den Graben führen, sage ich, thank you very much, English taxpayers. weil die haben das eigentlich bezahlt. Er hat Heimburg ausbauen lassen können. Also er hat noch viel mehr mit dem Geld anfangen können. Aber sie waren auf jeden Fall.
Also es war richtig viel Geld.
Es war richtig viel Geld.
Und er hat nur ein Fünftel davon gekriegt. Also muss es noch richtig viel mehr Geld gewesen sein.
Wahnsinn, was der Kaiser gekriegt haben muss. Und Wien hat inzwischen auch verfeinertere Lebenssitten gehabt, weil dieser Leopold der V. war auch mit einer Griechin verheiratet. Na, Blödsinn, es war der Leopold der VI, entschuldige. Jedenfalls haben die Stadtmauern, die Stadt erweitert und haben die Stadtmauern gebaut. Ja, das war schon in etwa die Größe dann des Wien,
der inneren Stadt.
Inneren Stadt. Also nicht ganz natürlich, sondern so, du musst dir vorstellen, am Schottenhof vorbei und Mölkerpastei rauf, da kann man ganz genau noch diesen Verlauf der Stadtmauer abgehen. Aber so in etwa, also innerhalb der Ringstraße, ich würde sagen so 500 Meter innerhalb der Ringstraße oder mhm. 400 Meter, also so in etwa. Mhm. Ja, und da waren dann diese ersten Luken, diese ersten Vorstädte, die Kumpflücken, die waren dann in der Stadt und es haben sich außen wieder kleine Vorstädte gebildet. Und man hat diese innere Stadt, also die Stadt jetzt, die erweiterte, in vier Vierteln geteilt. Mhm. Und zwar ins Schottenviertel, ins Widmerviertel, ins Kärntnerviertel und ins Stubenviertel.
Das Widmerviertel, wo ist das?
Das Widmerviertel ist hinter der Burg, also das Widmertor, gibt es ja heute noch Reste. Und ja, Schottenviertel bis zur Schottengasse, dann ist Widmer, dann Kärntnertor und Stubenviertel. Also ist eh klar. Ja, und die Babenberger, da ist eben dann der Leopold der VI. Gekommen, der eben, wie gesagt, Griechin heiratet, die Theodora Angeloi. Und da sagt man, dass bei dieser Hochzeit, die prunkvollste in dieser ganzen Zeit war, der Dichter des Nibelungenlieds dabei war. Und der hat diese Hochzeit als Vorbild genommen für die Beschreibung der Hochzeit von der Grimhild und vom Etzel.
Mhm. Wow, weil die so besonders war.
War ganz total besonders angeblich. Und da ist er wirklich zu einer Hochblüte gekommen. 1221 hat der Leopold der VI. Den Wienern das Stadt- und Stapelrecht verliehen. Mhm. Und dann ist aber ein bisschen bergab gegangen und 1246 ist der Friedrich der Streitbare, der letzte regierende Babenberger, in der Schlacht an der Leiter gefallen. Und dann ist kommen, also war eigentlich eine relative Leere, und dann ist halt, hat man angeboten, oder ist gekommen, der Ottokar Przemysl.
Genau.
Von Böhmen, der ja Wien sehr, sehr bevorzugt hat. Und der als böhmischer König dann wahnsinnige Gebiete gehabt, war eigentlich der reichste Herr im ganzen im Heiligen Römischen Reich sozusagen. Und der war
Da hat
dafür,
Böhmen dazugehört.
der hat Böhmen dazu, also, und naja, egal, ob das dazugehört hat oder nicht, er hat die Ländereien gehabt.
Ach so, ja.
Er war der festen Meinung, dass er der einzig mögliche
Nachfolger ist, ja.
König ist vom Heiligen Römischen Reich, wo immer neue Königswahl angestanden ist. Und die Fürsten haben aber nicht ihn gewählt, sondern den Rudolf von Habsburg,
Tja.
der nicht arm war, wie man glaubt, aber halt relativ unbedeutend.
Tja, weil die, und die haben sich gedacht, hey, dann nehmen wir irgendeinen Typen aus der Schweiz, der macht uns keine Probleme.
Ja, der hat aber schon in Schwaben auch seine Anhänger gehabt. Und also das ist jetzt nicht so, dass der ein armer Bettler war, sondern der hat schon gehabt was. Aber nur heute
Halt
war
nicht so bedeutend wie der Ottokar.
nicht so bedeutend.
Und das war dann sein Glück und Ende des Ottokars.
Der war fassungslos und der hat zwar zuerst dem Rudolf den Lehnseid geleistet, hat aber dann das nicht anerkannt und das ist zur Schlacht bei Dürrengrud und Jensbeigen gekommen, 1278, und der Ottokar ist gefallen. Sein nackter Leichnam ist nach Wien gebracht worden. Aber die Gertrud von Hohenberg, also die Frau von Rudolf, von König Rudolf, hat ihn mit einem Tuch bedeckt, erbarmungsvoll. Und der ist dann relativ lang, ein paar Monate in der Minoritenkirche gelegen, bevor er nach Böhmen heimgeholt worden ist.
Na bitte.
3 Jahre später hat der Rudolf von Habsburg seine Söhne mit Österreich belehnt. Und das war der Beginn.
Not bad. Und das Ganze, entschuldige, wenn ich da jetzt nochmal darauf zurückkomme, und in Wien ist das dann verwaltet worden? Wien ist verwaltet worden dann vom.
Na, in Wien sind Wien selber als verwaltet worden von den Patriziern, da hat es alte Geschlechter gegeben. Aber es hat außerhalb dieser Babenberger Mauern haben sie wieder Lücken gebildet und da hat es eben gegeben, Lücken vor jedem Viertel. Und diese neuen Vorstädte, da, so vor dem Stubentor weiß man, der Kleberlucke und die Scheperzerlucke. Und vor dem Kärntner und vor dem Widmer-Tor, da weiß man einige, das war die Brunnenlucke, die Ofenlucke, die Katerlucke, die Furtlucke, die Neulucke, und vor dem Stubenviertel weiß man eigentlich nicht.
Also bei Ofen und so kann ich mir jetzt das vorstellen, bei Food eigentlich auch, hat es eine ist die Foodlucke, weil sie
Ja,
mit einem.
das benannt nimmt man an, weil auf der anderen Seite vom Wienfluss das Frauenhaus war, das große Frauenhaus, was ja nichts anderes als ein Bordell war. Und man nimmt an, dass es deswegen, da hat es auch einen Ort gegeben, der Zerseck geheißen hat, und Zers ist das Wort für Penis gewesen. Also
Also,
das ist
das
sehr korrespondierend, was
Zerseck und Foodlucke.
ja, also ist eigentlich schon ziemlich eindeutig, würde ich sagen.
Ja, in diesem Sinne, oder?
Nein, nur ganz kurz nur Rathaus, ne, möchte ich sagen,
Ja.
dass es also da sehr große Diskrepanzen zwischen den Anhängern vom Ottokar und von den Habsburgern gegeben hat, die aber immer ganz glimpflich aufgegangen sind. Aber Anfang des 14. Jahrhunderts hat es dann wirklich einen Aufstand gegeben, in die Adelsgeschlecht, also Patriziergeschlecht, die Haimonen verwickelt waren. Einmal gegossen haben wir, glaube ich, in Mauer.
Genau, in der Folge über Leasing haben wir darüber gesprochen.
Und die hatten ein Haus in der heutigen Wipplinger Straße, was bis zur heutigen Salvatorgasse durchgegangen ist. Und die waren eben in diesen Aufstand verwickelt und da ist dieses Haus konfisziert worden oder alle Güter, aber unter anderem auch dieses Haus. Und das hat dann der Habsburger Herrscher den Wienern geschenkt und die haben es zum Rathaus gemacht. Und das ist das heutige alte Rathaus,
das
bis 1883 Sitz der Wiener Stadtregierung war.
Ja, super. Mehr über dieses alte Rathaus könnt ihr übrigens in Fritzis Blog lesen auf der Standard.at. Wien erzählt ja, Geschichten. Da hast du ein bisschen ausführlicher noch das erzählt, gell, die Geschichte von den Bürgermeistern. Naja, wow. Jetzt sind wir mittendrin in den Bezirken. Ja, ich meine, und wir sind noch nicht einmal außerhalb vom Ring.
Naja, das nennen wir die außerhalb vom Ring, das dauert.
Das dauert. Naja, da werden wir uns das nächste Mal heranwagen, oder?
Noch Durchhaltevermögen.
Noch Durchhaltevermögen. Also die nächsten Folgen sind dann vom Ring bis vielleicht zum Good Old Linienwall. Was meinst
du? Werden wir schauen.
Werden wir schauen. In diesem Sinne, liebe Fritzi, vielen Dank für diesen Ausflug in die Vergangenheit. Ja, ich reise mit Genuss durch die Zeit. Das ist gut. Mhm. Ja, und ich wünsche dir für heute mal einen besonders schönen Nachmittag. Ja. Euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, vergesst nicht, uns auf diversen Kanälen zu folgen, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram und auch unsere Website anzuschauen, www.erzählmirvon.wien, wo ihr euch auch für unseren Newsletter eintragen könnt. In diesem Sinne, liebe Fritzi, Servus.
Ich sage Servus und Servus alle.
Servus alle und bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Ciao.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.